ARD.
Ich sage dir, es hat mich komplett verstört.
Haferflocken klingt so unsexy und asketisch, dass ich mir da eigentlich einen ganz guten Crisp und Twist vorstelle.
Habe ich auch schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ist egal, das Buch kaufe ich, egal was drinsteht, es sieht so toll aus, ich möchte es haben.
Das trifft meinen Witznerv. Ich finde das wirklich lustig.
Eat, Read, Sleep.
Premiere, Katharina.
Yay!
Wir sind in unserem neuen Studio und es ist gemütlich.
Es ist herrlich. Vor allen Dingen diese Samt. Du hast keinen Samtsessel. Guck mal, ich habe ein grünes Samtsofa und ich kann immer nur wieder so drüber streichen. Ist so herrlich.
Alleine statt einer Podcast-Aufzeichnung streichen wir die ganze eine Stunde lang nur über den Samtsessel. Das ist ein herrlich eingerichtetes Wohnzimmer. Ein richtiges Buch-Lese-Talk-Wohnzimmer. So im 50-Style mit Sesseln und Sofas in grün und blau. Zimmerpflanzen, mutmaßlich nicht echt. Also es ist wirklich so ein sehr schönes 50s-Ambiente, als ob Jackie O und Truman Capote die gleich reinkommen.
Was noch fehlt, ist ein Bücherregal.
Das stimmt.
Das habe ich noch nicht gefunden, ein schönes, was dahin passt. Das ist aber in Arbeit. Solange legen wir die Bücher einfach hier auf den Tisch, denn wir haben auch diverse Beistelltische.
Aber es ist etwas zu essen da, nämlich leckere kleine Oldschool-Gläser, Glasbehältnisse.
Bonbongläser.
Bonbongläser, die tatsächlich mit sehr leckeren Sachen gefüllt sind. Ich nehme gleich mal einen. Möchtest du auch
einen? Ist nicht die literarische Vorspeise.
Das ist nicht die literarische. Möchtest du auch einen Bonbon?
Nein, danke, da kann ich ja gar nicht mehr reden dann.
Was ist denn hier? Mint-Choc nehme ich.
Später kannst du noch so ein Brause-UFO essen. Ja, wie gesagt, also hier liegen schon die Bücher. Wir haben heute 5, meine ich, Bücher dabei. Ich sag schon mal, wir haben einen New York-Roman, was ziemlich Komplexes, das Daniel mitgebracht hat. Und was fürs Herz. Ich bin schon sehr gespannt auf unsere Diskussion. Aber erstmal, Daniel, machen wir uns jetzt einen Kaffee, denn wir haben hier auch in diesem Studio eine Mikrowelle.
Katharinas Traum ist wahr geworden. Eine feuerrote Mikrowelle, ein feuerrotes Spielmobil. Wir haben sie gerade eben in der Küche schon einmal 10 Minuten Probe gegrillt, auf Grill gestellt. Laut Anleitung sollte es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen und es stimmte. Rauchentwicklung zum Glück nicht und jetzt steht sie hier in unserem Studio. Denn Katharina hatte ja mal gesagt, dass sie ihren Kaffee, ihren Milchkaffee vorzugsweise mit Mikrowellen macht und wir haben geradezu eine Flut von E-Mails und Reaktionen bekommen, die alle gesagt haben, könntet ihr, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, kann jemand Katharina mal bitte die Erfindung der Thermoskanne mitteilen?
Ja, ich gehe jetzt mal zur Mikrowelle und mache uns erstmal einen Kaffee.
Und zwar 2 Eat, Read, Sleep Becher in der Hand. Und jetzt
hier habe ich schon Alfred Biolek-mäßig ein bisschen Milch eingefüllt in diese Kanne.
Ja.
Die wird jetzt erhitzt. Sag mal so eine Minute.
Die piept auch so schön.
Vielleicht, ja. Früher hieß es ja, man soll nicht in die Mikrowelle reingucken, weil sonst kriegt man Netzhautablösung oder so.
Aber was?
Ich glaube, das ist eine Legende.
Ja. Okay, fertig.
Kurz gucken. Wir machen jetzt gleich hier eine Fika, eine schwedische Kaffeepause, aus Gründen schwedische Kaffeepause. Aber vielleicht kurz vorher. Einige Hörerinnen haben uns wieder geschrieben, dass sie sich über den Titel unseres Podcasts wundern. Deshalb hier nochmal ein formvollendetes Intro. Wir sind
Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz, Kulturredakteure beim NDR. Beruflich und privat schon immer absolute Bookaholics. Und warum unser Podcast Eat, Read, Sleep heißt, erklärt euch Daniel gerne, während ich jetzt mal den Kaffee zubereite.
Die Frage ist ganz einfach. Was brauchen wir zum Leben? Essen und schlafen. Eat and sleep. Und dann gibt es ja auch noch Lesen. Das ist ja auch lebens- und überlebenswichtig für uns. Essen, Lesen, Schlafen. Und da gibt es ja diese Urlaubst-T-Shirts. Eat, Surf, Sleep und Repeat. Also Essen, Surfen und Schlafen. Und das Wichtigste, die Leidenschaft, die steht in der Mitte. Deshalb Eat, Read, Sleep. Essen, Lesen, Schlafen. Und das ist eben so eine ganz sinnliche Angelegenheit. Lesen und Bücher sind nicht nur was für den Kopf, nicht nur was fürs Hirn, sondern auch was fürs Herz. Und Lesen geht durch den Magen. Wir haben in jeder Folge eine literarische Vorspeise, also was zu essen oder zu trinken, mit Buchbezug.
So, jetzt ist die Milch heiß.
Aha.
Jetzt habe ich hier von zu Hause
in einer
Bialetti gekochter Kaffee. Der wird jetzt hier in die Becher gefüllt. Ein bisschen ungewohntes Bechermaß, deswegen müssen wir uns rantasten. So, ich sag mal so. Das ist vielleicht gut. Und jetzt kommt hier mein Milchaufschäumer zum Einsatz. Milch wird geschäumt. Sehr viel Milch, weil die Tassen von Equizip so groß sind. Denn natürlich trinken wir den Stil echt aus einer Equizip-Tasse.
Moment, noch ein bisschen vordingsen. So, und jetzt?
Oh, sehr lecker. Ja, sehr, sehr schön. Katharina, du hast einen neuen Job.
Die literarische Vorspeise.
So, und heute habe ich dir endlich etwas mitgebracht, über das wir schon so oft gesprochen haben.
Oh, deine Zimtschnecken, Zimtschnecken.
Ja, meine Zimtschnecken, die ich immer frühstücke.
Die heißen ja auf Schwedisch Kornebulla.
Kornebulla.
Das ist ja ein bisschen so, oh, als ob man einen Kornebulla im Mund hat, so Kornebulla. Oh,
genau.
Was sind die von dir vorbereiteten jeden Morgen? Die hast du dir aus dem Gefrierschrank heute Morgen geklaubt?
Nein, heute Morgen bin ich um 6 aufgestanden. Ja. Oh. Kein Witz, ich habe gestern Abend schon den Hefeteig gemacht und habe heute Morgen sie zubereitet. Heute Morgen in den Backofen geschoben. Die sind ganz frisch.
Oh. Sehr schneckig und in der Mitte sieht man so inzwischen diesen Teigschichten sieht man also ein bisschen Zucker und Zimt offensichtlich.
Genau.
Was Hefeteig.
Ist Hefeteig und ich habe ja schon so viel davon erzählt und ich dachte, jetzt bringe ich die dir mal mit. Die kommen ja in sehr vielen schwedischen Büchern vor, also tatsächlich auch so in schwedischen Krimis. Die essen das ja ständig. Das ist eine typische Kaffeepause für die Schweden. Fika und Zimtschnecke. Fika. Mhm. Und heute beziehen sie sich auf unseren All-Time-Favorite, schon mal verraten, Karlsson vom Dach, der in einer sehr witzigen Szene Zimtschnecken klaut. Aber dazu später mehr.
Erstmal probieren. Also Fika geht jetzt los.
Fika geht los.
Mmh. Sehr gute Konsistenz. Nicht zu süß. Ein Schluck Kaffee hinterher.
Ja, deswegen siehst du gut, dass wir den haben, den Kaffee. Das ist aber nicht trocken.
Nein. Sehr lecker. Mmh. Fika, da gibt es ja zwei Theorien, woher das Wort kommt. Einmal das Umgedrehte, eine Silbenvertauschung von Kaffee.
Ah.
Oder ich habe auch noch gefunden, dass im Schwedischen Fika ein ganz altes Wort ist für Sehnen, Begehren. Also man hat so ein Janker nach was Süßem.
Mhm.
So, also Fika.
Siehst du?
Sehr schwedisch und sehr lecker, wie diese Kornebulla.
Und ich finde, das ist doch jetzt hier mit unserem Sofa, Kaffee.
Ein ganz anderes Podcast-Gefühl. Wahnsinn.
Nicht, dass der literarische Bezug hier verloren geht. Karlsson vom Dach. Wir werden später drauf zurückkommen. Wie gesagt, ich mache davon regelmäßig ein ganzes Blech. Die sind ja auf dem Blech gemacht. Und friere dann ganz viele ein und taue mir jeden Morgen eine auf. Und zwar 30 Sekunden in der Mikrowelle. Und dann nochmal auf dem Toaster, auf diesem Brötchenaufsatz, den man da oben drauf tut, auf Stufe 4. Einmal von oben, einmal von unten. Hätte ich das jetzt hier heute zelebrieren wollen, hätte ich auch noch einen Toaster mitbringen müssen. Und ich weiß nicht, irgendwann wird eventuell die Toleranzgrenze, was so elektrische Geräte, die möglicherweise Rauch entwickeln könnten in einem Studio, die ist dann vielleicht irgendwann erreicht. Deswegen habe ich das jetzt mal nicht gemacht.
Der Betriebsschutz schaut uns jetzt schon scheel an. Katharina, auch in Zamonien gibt es sowas wie eine Fika, ein Kaffeekränzchen in einer Geschichte von Walter Mörs, in der Fantasiewelt von Walter Mörs. Da beklagt sich die Frau eines Einhörnchens bei ihren Kaffeekränzchen-Kumpaninnen, dass ihr Mann plötzlich nur noch alles rückwärts machen will.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, wir haben den neuen Walter Mörs gelesen von der Bestsellerliste. Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte. Es ist diesmal kein Zamonien-Roman, also keine große Geschichte, sondern es sind 20 kurze Geschichten. Flabeln nennt er die, Lachfabeln. Und Walter Mörs gibt vor, der Übersetzer der Flabelsammlung von Hildegunst von Mythenmetz zu sein. Das ist ja eine Figur, die kennen wir schon aus den anderen Büchern, wenn wir sie kennen. Das ist dieser Lindwurm und Schriftsteller aus den anderen Büchern. Und es geht in diesen Flabeln um Tiere, also um Wesen aus Zamonien, die in den Geschichten auftauchen, die stark an Fabeln erinnern, die man noch aus der Schule kennt, diese Tiergeschichten, bei denen am Ende immer eine Moral steht. Und die Titelgeschichte, ein Einhörnchen, das lieber rückwärts leben möchte, dieses Einhörnchen geht eben rückwärts, es spricht rückwärts. Es geht in einer anderen Geschichte um einen Werwolf, der eigentlich ein Wiewolf sein will. Es geht um eine fleischfressende Pflanze, die gern Vegetarierin wäre, sein würde. Es geht um zwei Vampirgeier, die kein Aas mögen und so weiter. Also die Bewohner Zamoniens haben Identitätsprobleme. Und die Geschichten, muss man sagen, sind kurz Und sie sind brutal, wie Märchen und Fabeln ja auch brutal sind. Es wird viel gestorben, es wird auch gemordet. Es ist eine grausame Welt. Und die Moral am Ende, ja, was ist denn das für eine Moral von Walter Mörs? Dachte ich, die ist so ein bisschen nihilistisch. Also es ist egal, was man macht, egal wie gut man als Wesen ist, am Ende stirbt man. Aber alles trotzdem mit leichter Walter Mörs Hand geschrieben. Humor ist ein ernstes Geschäft, schreibt Walter Mörs in seinem Nachwort. Hat das Buch denn deinen Humor nerv, deinen Witz nerv, Katharina, getroffen?
Also, ich habe ja noch nie ein Buch von Walter Mörs gelesen. Nein, ich hatte noch nie eins gelesen. Du fandst das immer so toll und ich habe mir mal die Klappentexte so durchgelesen und dachte irgendwie, ich glaube, das ist nicht irgendwie nichts für mich. Aber jetzt, als wir es gezogen haben, dachte ich, na gut, das ist ja auch ein relativ dünnes Buch. Da kann ich mir endlich mal selbst ein Bild machen und ich sage dir, es hat mich komplett verstört, dieses Buch. Wirklich. Also Fabeln, also oder Flabeln. So brutal, nicht alle, aber sehr viele waren wirklich, wirklich brutal. Und weil du sagst Märchen, ja, Märchen sind brutal. Deswegen habe ich auch ein bisschen ein Problem mit Märchen. Interessant, ich habe neulich gerade wieder ein längeres Interview mit so einem Märchenforscher gehört, der sagt, dass Märchen ganz wichtig sind für Kinder. Und habe ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil ich gar nicht so gerne Märchen vorgelesen habe, weil ich die einfach wirklich zu brutal fand, teilweise. Und hier, also Dummwölfe, das ist ja so ein Fantasietier aus der Mörswelt, nehme ich mal an, schlagen einen Schlaufuchs krankenhausreif, brennen sein Haus nieder und grillen sein Schaf. Ein Laubwolf tötet einen Fuchs und jetzt, Zitat, mit einem gezielten und chirurgisch präzisen Biss in den Nacken, der das zentrale Nervensystem durchtrennt, wodurch er gelähmt war und dann langsam stirbt. Also das ist schon ein bisschen mehr, als man im gängigen Grimm-Märchen zu lesen kriegt. Ein Häschen tötet den Wolf. Ja, das ist natürlich lustig, weil andersrum eigentlich. Aber die Beschreibung auch da, das Häschen zertrennt die Halsschlagader, trinkt genüsslich Blut, das meterhoch aus dem Hals des Wolfes sprüht, öffnet den Brustkorb, reißt das noch schlagende Herz raus und frisst es. Genau wie weitere Organe und dann schlachtet es die ganze Familie ab, bis auf die Großmutter, damit die diese grausame Geschichte weitererzählen kann. Also, das fand ich schon einigermaßen verstörend.
Zwei Dinge. Erstens, es ist nicht für Kinder, das glaube ich schon. Und zweitens, als Einstiegsbuch für Walter Mörs ist es in der Tat völlig ungeeignet. Komplett ungeeignet. Es ist eher was für Feinschmecker, es ist eher was für Fans, die schon Fortgeschrittene in der Welt Zermoniens sind, die mit dem Humor von Walter Mörs, der hier nochmal auf eine andere Stufe geht, schon auch klarkommen und auch vertraut sind. Und ich glaube schon...
das klingt so ein bisschen wie, man muss sich so erstmal allmählich drauf vorbereiten.
Ja, also man kann ja erstmal sich mit Captain Blaubeer vertraut machen bei diesen Kurzgeschichten. Also das ist wirklich Walter Mörs für Fortgeschrittene. Ich fand die Geschichten gut, weil sie eben den Sound der alten Fabeln, der alten Märchen aufs Korn nehmen und dann nochmal potenzieren und mit Walter Mörs mit Zermonien in Verbindung bringen. Mhm. Also mir hat das gefallen. Meine Lieblingsgeschichte, ich hatte große Freude an dem Sound, die Geschichte mit diesen Lemmingen zum Beispiel, die gern diskutieren, bevor sie sich die Klippe runterstürzen. Natürlich geht es dann auch um Mord und um Totschlag und um das Ende und dann gibt es da geheime Lemming-Untergruppen, die jenseits Hoffnung für Lemminge, für einen Mythos halten und dann fragt Mingo, einer der Lemminge, den Bingo. Was? Du bist doch nicht einer dieser Mythologen? Mingo hielt Bingo mit der Pfote den Mund zu und blickte sich ängstlich um. Er hat 3 Jahre lang doppelt so viel Haselnüsse in die Lemming-Sozialkasse eingezahlt, damit er in der ersten Reihe von der Klippe runterspringen darf. Und ich muss sagen, das trifft meinen Witznerv. Ich finde das wirklich lustig. Es ist immer also ein ordentlicher Schuss Gegenwart, also in die Zermonienwelt. Es geht auch um Klimawandel, es geht um Rentenkasse, es geht um eine Ameise, die ein Bauingenieursstudium macht. Und ich finde schon, das ist ein verrückter Witz, also im Wortsinn verrückt und sehr anarchisch. Die Handschrift von Walter Mörs, super, sehr schwarzer Humor, wirklich sehr brutal. Aber wie gesagt, die Märchen stehen dem in nichts nach von damals. Also wenn du dir die Märchen, nicht nur die glattgeschliffenen in den Kinderbüchern, sondern wenn du dir die Originale in den unterschiedlichen Versionen anschaust, da geht es schon.
Da werden auch Halsschlagadern durchtrennt, meinst du? Und Blut sprüht meterhoch aus Märchenpersonen raus?
Es ist sozusagen eine Tarantino-Version der alten deutschen Märchen, würde ich schon sagen.
Ach so, okay.
Natürlich also eine Zuspitzung. Aber es ist vor allen Dingen auch eine, finde ich, ich habe es gelesen, als eine Satire auf unsere Gegenwart. Viel mehr Fabel mit Mörsmoral am Ende der Geschichte. Und ich finde das wirklich witzig, auch so diese Seitenstränge. Eine Geschichte spielt in einem Zyklopenhaushalt. Und in jedem Zyklopenhaushalt gibt es eine Ausgabe der Odyssee. Die lesen fast nichts anderes, weil eben die Zyklopen in der Odyssee vorkommen. Oder die Geschichte eben mit den beiden Ameisen, mit ihren unterschiedlichen Lebenswegen. Das kennt man ja aus den Fabeln. Die eine ist fleißig, der andere nicht und so. Und der eine studiert und der andere macht Karriere in einer Band, die verdächtig an die Beatles erinnert. Und einer der Ameisen wird Autor und der heißt dann Döhlerich Hirnfiedler. Und das ist so ein Anagramm. Das macht ja Walter Mörs ganz häufig. Und ich habe ganz überlegt, wer könnte das sein? Döhlerich Hirnfiedler. Friedrich Hölderlin. So. Und ich fand, über sowas kann ich mich wirklich amüsieren.
Aber
vielleicht
sind
es ja noch ein bisschen einfacher strukturiert.
Nee, aber weißt du, wenn du mir das jetzt so erzählst, finde ich es auch wahnsinnig lustig. Also wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen hätte und du hättest es mir mit diesen Worten empfohlen, hätte ich es möglicherweise gekauft. Ich glaube auch, dass das Problem war, dass ich gar nichts von Walter Mörs kannte und deswegen in so ein Feinschmecker-Universum geworfen wurde. Und es ist, glaube ich, auch nicht mein Witz. Also Humor ist ja Geschmackssache und wir lachen oft über die gleichen Sachen, aber diese Walter Mörs Geschichte trifft überhaupt nicht so mein Humorempfinden. Es gibt ja auch so Geschichten, die eher so philosophisch sind, obwohl sterben tut, glaube ich, immer jemand.
Ja, sterben tut immer jemand.
Waren aber irgendwie auch nichts.
Das ist ja der Punkt. Egal, was du tust, ich glaube, das ist so,
bestimmt.
So ein Subtext drunter irgendwie. Dass man
aber sagt, diese Geschichte von dem Ubo-Fant, der nur donnerstags existieren will, weil das so schön befreiend ist, wie seine Putzhilfe, die nur donnerstags kommt, weswegen sie für ihn nur donnerstags existiert und die ihm dann ein Mittel empfiehlt, von dem man einen Herzinfarkt bekommt, das er trotzdem nimmt, einen Herzinfarkt kriegt und seine Frau ihn dann immer donnerstags auf dem Friedhof besucht. Ich fand es einfach nicht lustig.
Ja, da ist jetzt nicht jede Geschichte ein Kracher. Aber wie gesagt, die Lemming-Geschichte und die mit den Ameisen fand ich schon super. Aber das Buch polarisiert auch bei den Walter Mörs-Fans. Also wenn man bei den Leserreaktionen so guckt, da findet man viele enttäuschte Stimmen, die hätten sich gern more of the same gewünscht. Also noch eine schöne Zamonien-Geschichte, einen neuen Roman, ein bisschen mehr Zamonien-Orthodoxie sozusagen. Mhm. So großformatige Geschichte, die man möglicherweise auch Kindern vorlesen kann. Das ist was für Fans, für Fortgeschrittene, also für Zamonien-Ethnologen sozusagen, die auch mal bereit sind, so einen anderen Klang noch ein bisschen ironischer, noch ein bisschen satirischer auf sich wirken zu lassen. Also zum Einstieg würde ich ganz andere Sachen empfehlen. Die 13,5 Leben des Captain Blaubär oder eben die Stadt der träumenden Bücher. Das würde ich zum Einstieg empfehlen und das würde ich vielleicht auch dir empfehlen. Vielleicht mal, kannst du dich doch mit der Tonalität von Walter Mörs anfreunden.
Ich überleg's mir mal. Für dich würde ich fast alles.
Oh, das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte, 20 zamonische Flabeln, 2 Penguin erschienen, 179 Seiten für 28 Euro und ein Hörbuch gibt es auch, eingelesen von Andreas Fröhlich.
Ach so, ich dachte Walter Mörs.
Ja, ist ja ganz geheim. Walter Mörs, wahrscheinlich auch nur ein Pseudonym. Ich habe mich auch gefragt, ob das E nicht ein Dehnungs-E ist. Also, dass
er heißt in Wirklichkeit Mörs,
Denn es gibt ja, also das hätte ja auch einen biografischen Bezug, es gibt ja diese Geschichten vom kleinen Arschloch und das sind ja auch Walter Mörs Geschichten. Walter Mörs lebt zurückgezogen, es gibt nur ein so ein verwackeltes Foto von ihm. Ach. Er ist herzlich eingeladen zum Interview, um uns zu erklären, ob es sich um ein Dehnungs-Ehe handelt oder nicht.
Ich wusste nicht gar nicht, dass der so wie Thomas Pynchon.
Ja, wie Pynchon, also der deutsche Pynchon sozusagen.
Sozusagen. Guck mal, und jetzt ist mir der Kaffee zu kalt.
Und jetzt
wird er neu aufgewärmt.
Schlenderst du zu unserer Errungenschaft, zu unserer feuerroten Mikrowelle?
Kaffee auch zu kalt?
Einmal 20 Sekunden.
Meiner geht noch.
Deiner geht?
Meiner geht.
Kann eigentlich gar nicht sein. Naja.
Das
ist jetzt sehr hochgegriffen. So.
Katharina, wir müssen aber auch noch ein bisschen über Bücher sprechen und nicht nur hier Kaffee. Das ist hier keine Cafeteria, das ist ein Podcast-Studio.
Ja, es dauert 30 Sekunden und schon habe ich hier wieder ein bisschen besseres Fika-Gefühl. Und das ist der Podcast für alle Sinne, du weißt schon.
Stimmt.
Weiter geht's.
Sehr lecker übrigens, deine Köln-Buller.
Ja, oder? Mhm. So, ich habe mitgebracht in diese Folge Pineapple Street. Ich muss mal gucken, ich muss mich hier ganz neu arrangieren mit meinen Unterlagen, meinen Büchern und so in diesem Studio. Muss mich erst ein bisschen eingewöhnen. Also, Pineapple Street von Jenny Jackson. Das ist eines dieser Bücher, die lagen irgendwann auf meinem Schreibtisch. Ich kannte die Autorin nicht, konnte ich auch nicht kennen. Das ist ein Debütroman, habe ich hinterher festgestellt. Und irgendwie hat es mich angesprochen, vielleicht, weil vorne drauf steht, das ist der Roman, den Jane Austen geschrieben hätte, wenn sie im 21. Jahrhundert in Brooklyn Heights leben würde.
Ein Klappentext wie für dich gemalt.
Irgendwie schon. Und dann ist hinten auch noch ein Blurb von Nick Hornby drauf, also eine Empfehlung. Der sagt, ein spannender, scharfsinnig beobachteter Roman über Klasse, Geld und Liebe. Also dachte ich mir, habe ich im Urlaub gelesen. Es geht um die sehr reiche Familie Stockton. Die haben so altes Geld, Treuhandfonds, viel Tennis und ein hochherrschaftliches Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert, eben in Brooklyn Heights. Das ist ja dieses noble und sehr, sehr schöne Wohnviertel in New York, direkt am East River. Und dieses Haus, das haben die Eltern Chip und Tilda gerade ihrem Sohn Cord und dessen Frau Sascha überlassen, inklusive Mobiliar und allem. Und sie sind selbst in eine Maisonette-Wohnung gleich um die Ecke gezogen. Also mietfreier Luxus für Cord und Sascha, das ist natürlich eigentlich ganz nice, aber das hat seinen Preis. Emotional, möchte ich sagen, denn die Schwiegermutter bleibt irgendwie die Hausherrin. Sie gibt Sascha sehr deutlich zu verstehen, dass sie lieber alles so lassen sollte, wie es ist. Also nicht das Sofa tauschen, besser auch nicht die Vorhänge und auch nicht die Schrankfächer. Sascha kommt aus einfachen Verhältnissen und hat eben große Mühe, sich in dieser recht dominanten Familie ihres Mannes einzuleben. Da ist nicht nur die nervige Schwiegermutter, nervig, ja, die ist schon nervig, oder, die Tilda?
Unterhaltsam nervig.
Nicht nur die unterhaltsam nervige Schwiegermutter Tilda, sondern auch noch Cords Schwestern, die Sascha das Leben schwer machen. Dali und Georgiana, die beide natürlich aufgewachsen sind in dem Bewusstsein, dass Geld immer da ist und zwar in Hülle und Fülle. Und der Roman wird abwechselnd aus diesen Perspektiven dieser drei jungen Frauen erzählt. Aus Saschas Perspektive, Dalis und Georgianas. Da passiert einiges. Also ich habe überlegt, was könnte ich denn jetzt hier nochmal so zur Einführung erzählen? Aber es ist einfach so viel, was passiert. Vielleicht nur noch ganz kurz. Dali, die eine Schwester von Cord, hat zwei Kinder und einen hinreißenden Ehemann koreanischer Abstammung, der plötzlich seinen hochdotierten Job in einer Bank verliert. Georgiana ist das Nesthäkchen. Deshalb noch ein bisschen verwöhnter vielleicht als die anderen beiden Kinder, beginnt eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Also man merkt schon, diese scheinbar perfekte Familie bekommt Risse. Das habe ich nun dir gegeben zum Lesen und ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Ich hatte zu 4/5 Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht, in die Welt der Reichen einzutauchen und in die Probleme der Eingeheirateten, die nie denselben Standard haben können. Das war so ein bisschen wie Crazy Rich Asians und es war ein bisschen wie Downton Abbey des 21. Jahrhunderts tatsächlich. Also die Schwiegermutter Tilda, die hatte schon Lady Graham-Vibes. Also die war ein bisschen wie Maggie Smith. Die sitzen einmal zusammen im Restaurant und die Gemüsesuppe wurde in einer essbaren Schale aus Brot serviert und Sascha, die Eingeheiratete, die bricht ein Stück von der Schüssel ab und Tilda entsetzt, Zitat, du wirst doch nicht etwa das Geschirr essen. Das war schon sehr lustig. Oder sehr lustig, auch im Haus der Familie hatten Gärtner Pornos gedreht. Das kommt zufällig raus. Und Tilda lässt dann vorsichtshalber, Zitat, sämtliche Chaiselons durch den Hausmeister entsorgen, kaufte neue mit hübscheren Bezügen, ließ das Haus gründlich reinigen und kippte genügend Chemie in den Pool, um Chlamydien und alles benachbarte Leben auszurotten. Also man hat schon so...
schon sehr lustig.
Ich finde schon sehr lustig. Also es war wirklich sehr lustig. Und auch auf der anderen Seite, das nicht dazugehören. Also wie Geld, Adel auch böse sein kann, wie dein Blut dicker als Wasser ist, wie sie sich über Sascha als Goldgräberin lustig
machen. Ja, GG.
Ja, das ist gut getroffen. Malcolm, der koreanischstämmige Überflieger, der muss verheimlichen, dass er seine Arbeit verliert. Und Sascha versteckt so ihre Mittelschichtsfamilie so ein bisschen, die sich für die Reichen nicht als Mittelschicht, sondern als arme Leute anfühlt. Mhm. Und es geht ja dann am Ende darum, das kann man glaube ich schon verraten, dass junge reiche Erben ihr Gewissen entdecken.
Ja.
Ein Typ, also Erbe eines Rüstungskonzerns, der will jetzt Wohltäter werden und der bringt diese ganze Statik der oberen 10.000 so ein bisschen in Bewegung und Jetzt kommen wir zum letzten Fünftel. Das Ende war mir ein bisschen zu märchenhaft, zu glatt. Aber ich hatte in 4/5 und das reicht vollkommen aus, war ein schönes Lesevergnügen, zu 4/5 Spaß mit den Figuren, die wirklich toll gezeichnet sind. Es passiert eine Menge, es gibt wirklich nur Abzüge in der B-Note. Fand ich toll.
Ja, dieses am Ende, da gehe ich total mit. Ich war aber wirklich auch überrascht. Ich finde, es klingt erstmal so nach so einer gängigen amerikanischen Rom-Com. Aber es ist einfach eine wirklich klug beobachtete Milieustudie und wahnsinnig witzig beschrieben. Allein dieses Haus schon auf den ersten Seiten, die Einrichtung, schreibt sie, also das ist eine Beobachtung, die Sascha macht, überhaupt haftete dem ganzen Haus etwas unbestimmt Nautisches an. Was sonderbar war, schließlich war man nicht auf Nantucket, sondern in Brooklyn. Es gab keine ersichtliche Verbindung zur Seefahrt, aber Gläser mit eingraviertem Steuerrad, Tischsets mit Drucken von Segelbooten und mit den Strandtüchern konnte man dank der aufgedruckten Anleitungen allerlei Seemannsknoten üben. Und das... Ich kann es mir richtig vorstellen, wie dieses Haus aussieht. Einfach, die sich dann auch so eine Pseudo-Identität schaffen, die einfach schick aussieht. Also sehr, sehr treffende Formulierungen, die Jenny Jackson da findet. Das macht richtig Spaß. Ich musste mehrmals lachen.
Ich musste auch mehrmals lachen. Es ist vor allen Dingen auch unterhaltsam. Also es ist ein Ticken mehr als so ein einfacher Unterhaltungsroman.
Genau.
Das tatsächlich. Aber ich musste lachen. Also zum Beispiel Sascha steht da, überlegt 100-mal, was sie auf so eine Reichenparty bei ihren Schwiegereltern
anzieht.
Und dann wird sie...
Dann zieht sie eine weiße Bluse und eine schwarze Hose an, weil ihr Mann nämlich auch nicht, es gab irgendein seltsames Motto, habe ich jetzt vergessen, wie das Motto war, aber unter dem Motto konnte man sich auf jeden Fall nichts vorstellen. Dann fragt sie ihren Mann, Cord, was soll ich denn anziehen? Und er sagt, ich ziehe das an, was ich im Büro anziehe, was ihr natürlich nicht hilft, weil er immer einen Anzug anzieht. Was soll sie also anziehen? Zieht also eine weiße Bluse und eine schwarze Hose an, weil sie denkt, damit kann man nichts falsch machen.
Und dann steht sie in der Ecke und die anderen Gäste geben ihr die dreckigen Teller, weil sie für eine Bedienung halten. Das war schon auch wirklich sehr lustig. Das war sehr komisch. Also es ist ein Buch mit sehr vielen solchen komischen, witzigen, unterhaltsamen Momenten.
Und so ein schöner urbaner New York Roman. Ja. Ich mag das, lese ich gerne so. Wir hatten ja mal City of Girls schon lange her. Ich habe schon lange nicht mehr so einen richtig schönen New York Roman gelesen. Also Pineapple Street von Jenny Jackson, übersetzt von Barbara Schaden, erschien bei BTB, 384 Seiten für 18 Euro. Ja, now to something completely different, würde ich sagen. Und zwar zu einem historischen Roman für literarische Feinschmecker.
Ja, so schlimm.
Was heißt schlimm?
Also, Benjamin Myers. Fangen wir mal mit einem bekannten Namen an. Offene See. Das war ja eines der ersten Bücher, das wir wirklich gepriesen und gelobt haben und bejubelt haben vor 4,5 Jahren in unserem Podcast. Und ich habe mir das Neue von ihm besorgt und gelesen und gedacht, das bringe ich mit. Und Überraschung, es ist ganz anders. Es ist wirklich ganz anders. Es heißt Cuddy. Und es geht um einen Heiligen in Nordengland, weltbekannt. Kanntest du den vorher? St. Cuthbert.
Ich kannte den nicht. Hätte ich den kennen müssen?
Ich glaube, ich kannte den auch nur vom Namen. Also ich habe schon mal... Ich habe von dem mal gehört, aber wusste auch nichts Näheres. In Nordengland, wie gesagt, weltbekannt, St. Cuthbert, das ist sein Spitzname, ist Cuddy. Und erzählt wird seine Geschichte und seine Wirkungsgeschichte. Er starb als bescheidener Mann in so einer mönchischen Abgeschiedenheit. Der Leichnam musste wegen der Wikinger exhumiert werden. Und viele Jahre wandern jetzt treue Mönche und treue Gefolgsleute mit seinem Sarg durch Nordengland, bis der richtige Bestattungsort gefunden ist. Und sie wandern und wandern und sie fühlen es nicht. Und dann kommt der Moment, dann fühlen sie es und da lassen sie sich mit dem Sarg nieder. Irgendwo im Nirgendwo. In Durham. Und da lassen sie sich nieder, begraben ihn und bauen als Schrein eine riesengroße Kathedrale. Und der in Durham, gibt es heute eine riesengroße, war ich auch noch nie, kannte ich nicht, riesengroße Kathedrale. Weltkulturerbe. Und der Roman erzählt jetzt vom Weg nach Durham, vom rustikalen Leben der Steinmetze im Mittelalter, von Geschichten erzählt er, von Legenden rund um diesen Cuddy. Es geht um diesen Cuddy-Spirit und immer wieder mit einem anderen Ton. Und jetzt kommen wir zu dem Clou dieses Buchs. Der Anfang ist wie so ein mittelalterlicher Hymnus, fast schon so wie Lyrik, wie Gedichte. Das sieht man dann auch, das ist ein bisschen anspruchsvoll. Da habe ich auch nach den ersten Seiten gedacht, oh je, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und es gibt auch Rezensionen, die sagen, am besten die ersten 180 Seiten überblättern.
Dazu kommen wir gleich noch.
Dann gibt es einen historischen Romanteil à la Ken Follett. Also Liebe, Leidenschaft und Mord und alles in diesem mittelalterlichen Steinmetz. Netz Milieu, die diese Kathedrale bauen. Dann gibt es ein Drama wie bei Shakespeare, sterbende Soldaten, Gefangene in der Kathedrale, die miteinander sozusagen Dialoge austauschen. Dann gibt es einen Schauerroman aus dem 19. Jahrhundert und am Schluss eine Geschichte, einen Roman aus der Gegenwart der Neuzeit. Also Caddy einmal literarisch durchdekliniert. Und die ersten 180 Seiten Mittelalter, ich weiß, es gibt Leute wirklich, die sagen, am besten überspringen. Da frage ich mich, Katharina, hast du durchgehalten?
Jein, möchte ich sagen. Das Buch hat mich sehr gefordert und ich habe dir zwischendurch ja auch geschrieben, Hilfe Daniel, dieses Buch ist ein bisschen anstrengend. Und dann hast du zurückgeschrieben per WhatsApp, ich weiß, es wird besser. Wie wenn man mit so einem ungeduldigen Patienten spricht. Das war so ein bisschen betreutes Lesen, was wir da gemacht haben. Und ich habe dann die ersten 180 Seiten weitgehend überblättert. Ich frage dich dazu gleich noch was.
Oh.
Und es ist ja jetzt nicht so, dass mich das intellektuell überfordert. Ich könnte jetzt auch sagen an dieser Stelle, Benjamin Myers überzeugt durch eine elliptische Herangehensweise an einen historischen Stoff.
Genauso.
Die Symbiose aus Poesie und Fakten macht diesen Roman zu einem ganz besonderen Leseerlebnis, könnte ich sagen. Aber ich sag dir die Wahrheit, ich fand es wirklich extrem anstrengend. Also der zweite Teil mit Eda, okay, in der zweiten Person Singular geschrieben, aber da gab es tatsächlich, ich habe es mir notiert, Ken Follett-Vibes.
Tatsächlich, ja, siehst du.
Ah. Diese zweite Person Singular, da kann ich dann drüber weggehen, ist okay. Das Zwischenspiel mit der sprechenden Kathedrale war zum Glück sehr kurz. Gehe ich jetzt mal hier nicht weiter drauf ein.
Die habe ich jetzt mal übersprungen. Ich habe gesagt, die Soldaten sprechen. Es ist halt artsy ein bisschen. Ne?
Und das dritte Buch mit dem Altertumsforscher hatte seine Momente, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich komme in so ein Buch auch nicht mehr richtig rein, wenn ich 184 Seiten skippen muss. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie mal so 10 Seiten Prolog, sondern 184 Seiten ist echt eine Nummer. Und da frage ich mich, wie hast du das gemacht? Hast du dich durch diese 184 Seiten da durchgequält und wie hast du das geschafft, das nicht wutentbrannt in die Ecke zu werfen?
Ich musste wirklich 4-mal anfangen.
Tatsächlich. Aber woher nimmst du die Energie? Ich meine, ich kenne deinen Schreibtisch, da liegen auch Millionen von Büchern drauf. Ich bin dann sehr schnell, dass ich denke, vielleicht nehme ich ein anderes Buch.
Ja, ich wollte dieses Buch lesen, weil ich das Thema dann auch spannend fand.
Ah, also vom Klappentext. Kirchensache.
Ja, so eine Kirchensache. Mhm. Und dann habe ich durchgehalten. Und wenn man sich einmal in diesen fast schon ja mittelalterlich lyrischen Flow einlässt und in dieses leicht Verstiegene und wenn man einmal drin ist, dann habe ich auch Gefallen dran gefunden tatsächlich. Aber es war nicht der stärkste Teil des Buches, gerade die ersten 180 Seiten. Ich fand zum Beispiel diesen Schauerroman, wie sie beschreiben, wie vor 200 Jahren das Grab geöffnet wird, um zu schauen, ob dieser Caddy, ob der noch unversehrt ist, also ob die Legende stimmt. Und ein Gelehrter aus Oxford kommt und erlebt ganz unheimliche Dinge in dieser dunklen Kathedrale. Das fand ich auch richtig gruselig.
Ja.
Das fand ich ganz spannend. Und diese Ken Follett-Steinmetz-Eheliebe-Drama-Geschichte, die rührende Geschichte, die jüngste um Mai, diesen Hilfsarbeiter mit seiner sterbenden Mutter, der auch mit einem Job in der Kathedrale landet. Und dieses verbindende Moment, immer wieder tauchen junge Männer mit Eulenaugen auf. Wenn man sich einlässt, finde ich das ein super Roman, aber tatsächlich etwas für sehr lange Herbstabende. Und wir sind vielleicht in Deutschland jetzt nicht die naheliegendste Zielgruppe. Dadurch, dass uns St. Cuthbert eigentlich in der Regel gar nicht sagt, fehlt uns dieser ganze Resonanzraum und überhaupt das Interesse, mehr über diesen Heiligen zu erfahren.
Meinst du mit einem deutschen Heiligen?
Glaube ich, ja. Also
sag mal ein Beispiel.
Also oder wenn man zum Beispiel die Nikolaus-Legende erzählen würde.
Ach so.
Kann man spannende Geschichten darüber erzählen. Ich war ja mal in Bari beim Nikolaus. Könnte ich das aus dem Stand, also vielleicht.
Könntest du aus dem Stand Lyrik liefern?
Nein, das nicht. Aber da könnte man eine Geschichte erzählen, weil Nikolaus ja zum Beispiel eine ganz irre Wirkungsgeschichte hat. Irgendwie, der hat ja angefangen als Bischof von Myra. Seine Leiche liegt heute in Süditalien und heute ist er der Weihnachtsmann. Santa Claus, der heilige Nikolaus. Also wenn man einen Heiligen hätte, der uns ein bisschen näher ist, ein bisschen näher und nicht einer, den hier nur wenige kennen aus Nordengland. Und das ist sehr weit geografisch und mentalitätsmäßig sehr weit von uns
entfernt. Aber auch literarisch durchaus fordernd.
Auch. Es ist ein bisschen artsy. Er spielt so ein bisschen rum mit diesem in der zweiten Person, die sprechende Kathedrale. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Dieses Durchdeklinieren dieses Caddy-Motivs in verschiedenen literarischen Genres, das hat mir am Ende richtig Spaß gemacht.
Ja, ist auf jeden Fall ein literarisches Experiment und manche Leute mögen sowas ja gerne lesen. Also insofern, wenn man mal wie in so einem Überraschungsei 5 Bücher in einem haben will, ist das möglicherweise genau der richtige Roman.
Und noch was zu naschen. Also ich habe jedenfalls Lust bekommen, auch mal nach Durham zu reisen. Die Bilder im Netz habe ich mir angeguckt.
Ist ja, die habe ich auch drauf. Angeguckt.
Es ist gigantisch. Benjamin Myers, Cuddy, etwas mehr als 500 Seiten, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Das Buch ist bei Dumont erschienen und kostet 28 Euro.
Und wenn jetzt einige von euch sagen, ach, historischer Roman, das hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, haben wir jetzt nochmal das Gleiche in bunt und üppig. Das Geheimnis der Glasmacherin von Tracy Chevalier.
Sag mal, ich habe das ja als E-Book gelesen, ja. Jetzt bin ich wirklich neidisch.
Oder?
Also ich kann diesen Hype um diese Farbschnitte normalerweise nicht ganz nachvollziehen, aber das sieht wirklich wahnsinnig toll aus. Es geht um Glaskunst und dieser Farbschnitt ist wirklich wie eine wunderschöne Murmel aus dem Himmel. Ganz viele verschiedene Farben, blau, weiß, rot, die ineinander fließen. Herrlich.
Ja, ist richtig schön. Habe ich auch schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ist egal, das Buch kaufe ich auf, egal was drinsteht, es sieht so toll aus, ich möchte es haben. Tracy Chevalier hatte ja schon 2 Auftritte bei uns im Podcast. In Folge 22, lange her, haben wir über Violet gesprochen. Du erinnerst dich, Daniel? Mhm. Englisches Dorf, Kirche, Glocken und bestickte Kniekissen. Und in Folge 111, nicht so lange her, haben wir 2 bemerkenswerte Frauen vorgestellt. Diese Geschichte über Mary Anning, Fossilien, englische Südküste. Das neue Buch von Tracy Chevalier führt viel weiter in die Vergangenheit zurück und weg aus England. Es spielt in Venedig und auf Murano. Murano ist ja diese Inselgruppe in der Lagune von Venedig, die Wiege der Glaskunst. Warst du da mal?
Ich war da noch nie.
Warst du in Venedig?
Jetzt eigentlich hin. Auch nicht.
Ich habe es schon mal im Podcast gesagt, deswegen nur ganz kurz. Ich war, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in Venedig und war total geflasht.
Also wenn wir da so einen Lesekreis bekämen, ja, würden wir sofort hinkommen, um euch zu besuchen.
Das wäre sehr schön. Oder mal so vom Goethe-Institut eventuell, so eine Veranstaltung.
Wir kommen.
Wir kommen. Und ich war auch auf Murano, auf dieser kleinen Insel. Da sind heute noch so Glasmacherwerkstätten. Und zwar haben sie diese Glaskunst von Venedig, von der Stadt Venedig nach Murano verlegt, wegen der Brandgefahr der Glasöfen einmal und auch um das Geheimnis der Glasherstellung auf jeden Fall zu bewahren. Die Handlung beginnt im Jahr 1468. Der Glaskünstler Lorenzo Rosso stirbt und die Probleme der Familie beginnen. Seine Söhne sind noch nicht bereit. Marco, der Älteste, wird jetzt Maestro, aber er ist ein bisschen so ein Angeber, überschätzt sich und produziert im Grunde minderwertige Glaswaren oder Glaswaren, die nicht gut verkauft werden können. Die Tochter Ursula ist die eigentliche Heldin des Buches und die hat eigentlich viel mehr Sinn für die Glaskunst als ihre Brüder. Aber die Anwesenheit von Frauen in Glaswerkstätten ist verboten. Das ist ein Gesetz, die darf da gar nicht mitmachen und deswegen lernt sie heimlich Glasperlen herzustellen und verkauft sie tatsächlich auch. Also dauert sehr lange, bis sie dieses Handwerk beherrscht, aber dann werden die gut und dann verkauft sie die an einen Händler in Venedig und das gesparte Geld, was sie dadurch verdient, wird später nochmal sehr wichtig für die Familie. Und interessant fand ich, als ich dann Cuddy gelesen habe danach, dass das ja auch, also beide Bücher werden über mehrere Jahrhunderte erzählt, aber auf eine völlig verschiedene Weise. In diesem Fall bleibt die Hauptperson und so eine bestimmte Anzahl von Nebenpersonen bleiben immer dieselben. Die Zeit wird im Grunde von der Autorin immer ein Stück vorgespult. So nach ein paar Kapiteln wird sie vorgespult. Also fängt halt an 1468, dann 1574 kommt die Pest nach Venedig, dann 1631, Venedig ist plötzlich nicht mehr führend im Welthandel, orientiert sich so ein bisschen um. 1797, Napoleon erobert Europa und eben auch Venedig und so weiter. Geht bis in unsere Zeit. Corona ist ein Thema. Parallele Pest natürlich, dann wird auch hervorgehoben. Und auf diese Weise erfährt man unheimlich viel über Venedig und natürlich auch über die Glaskunst. Wie war das für, hast du es nach Cuddy gelesen?
Ich habe es nach Cuddy gelesen und für mich war dieser Move, also so 600 Jahre fast durch die Zeit zu wandern, aber die Hauptpersonen altern nur in Zeitlupe. Das heißt, wir bleiben immer bei denen dabei und die altern sehr langsam, aber im Hintergrund verschieben sich die Kulissen sozusagen. Mhm,
genau.
Durch die Epochen, also Aufklärung, Erster Weltkrieg und so. Und ich fand das irritierend. Die Kernfamilie lebt und wir begleiten ihr Schicksal, das Familienschicksal. Und es wird in jeder Epoche mit den Herausforderungen der Epoche neu begleitet. Also Stichwort Pest zum Beispiel. Mhm. Und manche Dinge ändern sich da nie, dass der schwarze Gondoliere zum Beispiel ausgenutzt und versklavt wird, dass Juden sich verstecken müssen, dass Frauen weniger Rechte haben. Das ändert sich ja fast bis zum Schluss nicht. Und das war ein interessanter Aspekt. Aber ich habe mit diesem Trick, mit diesem literarischen Trick gefremdelt, dass sie am Anfang eines Kapitels gesagt hat, so, jetzt sind wir mal 300 Jahre später, aber die Familie, die Ursula, ist immer noch da. Aber die Welt hat sich verändert, weil die Handlung insgesamt dadurch, fand ich, beim Lesen wackelt. Die Bezugspunkte stimmen nicht mehr und ich fand, dass das so ein bisschen ablenkt. Aber je länger das dauerte und je klarer war, dass sich Geschichte eben auch wiederholt, dass in der Renaissance die Pest da war und dass wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit Corona hatten.
Und dass halt zum Beispiel auch, dass China schon so früh einen Einfluss auf den Handel in Europa hatte, fand ich auch wahnsinnig interessant. Und komischerweise, ich bin ja die Erste, die mit so komischen literarischen Tricks fremdelt. Am Anfang war ich kurz irritiert, dachte ich so, aber ich konnte mich da sehr schnell drauf einlassen. Natürlich ein kleines bisschen wackelt, aber ich fand nicht schlimm. Es hat für mich seltsamerweise gut funktioniert, dass diese Nebenfiguren so mitgezogen wurden und dann, weil du halt auch sagst, viele Probleme bleiben. Und das hat sich dann nach dieser kurzen, es war wie so eine Zeitverschiebung, die dann plötzlich ist und dann hat es sich ganz schnell wieder so hingeruckelt.
Ja, es ist am Ende, man kann es nicht verraten, es gibt ja einen Twist und der hat mich dann komplett versöhnt. Ah. Also einen Handlungstwist und da habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich es, jetzt weiß ich ganz genau, was sie meint und jetzt kann es auch vorher auf den ersten 500 Seiten ein bisschen geruckelt haben, auf den ersten 400 Seiten. Dann habe ich es geglaubt und dann habe ich es gekauft, so als so ein bisschen ein Fantasy-Move. So
Ja, es ist so ein ganz winziger, mikroskopisch eingesetzter Fantasy-Move. Ich fand das dann eigentlich...
Ja, mikroskopisch? Die verschiebt ja die Kulissen.
Ja gut, aber...
Kurz 300 Jahre später, das ist ja kein invasiver Eingriff, sondern das ist...
Na doch, aber es ist ja immer nur am... Es ist ja auch nicht in jedem... Es sind, glaube ich, 8 Zeitsprünge oder so. Und es wird ja am Anfang immer kurz gesetzt, so ungefähr eine Seite wird gesagt, okay, wir springen jetzt von dem Jahr in dieses Jahr.
Und das war da los.
Und dann sagt sie ganz kurz, was da los war. Und dann kann man sich so ein bisschen reinruckeln in die neue Zeit und ist dann orientiert und ich fand, das funktioniert einfach echt gut und ich bin wirklich gerne mit Ursula durch die Jahrhunderte gereist. Das meine ich halt, das ist insofern mikroskopisch, weil es hat ja ansonsten keinerlei Fantasy-Elemente. Sie hat ja gar nichts mit Zeitreisen oder das spielt ja auch keine Rolle. Es ist einfach nur ein Trick, um die Geschichte über Jahrhunderte anhand einer Familie oder einer Gruppe von Personen zu erzählen.
Und er geht auch schon an die Grenze, was möglich ist, denn es taucht, das kann man euch verraten, Casanova taucht auf.
Ja.
Und da habe ich auch, als ich die Namen dann las, dachte ich so, hätte sein können, aber es ist ein...
Da dachte ich auch kurz, kann ich total nachvollziehen. Aber ansonsten tauchen zwar historische Persönlichkeiten auf, aber nicht im näheren Umfeld.
Aber ich war noch nie... In Venedig. Ich war noch nie auf oder in Murano. Ich habe noch nicht von dem Glas gehört. Bei uns zu Hause gab es eben diese Senfgläser, die man zu Wassergläsern umfunktioniert hat. Kennst du das nicht?
Ja, also du meinst, kein Glas aus Murano.
Es gab kein Glas aus Murano. Und ich habe das gleich gegoogelt und das war für mich eine Horizonterweiterung. Und wenn ein Buch das auch schafft, mich zu interessieren, dass ich alleine schon, dass ich mich hinsetze und mal Murano-Glas google und dann wieder reingesogen werde in so eine ganz andere Geschichte, also eine Horizonterweiterung, dann hat das Buch schon seine Wirkung erzielt. Und dann bin ich schon zufrieden mit dem Buch. Und weil es gut erzählt ist, das stimmt, es ist sehr gut erzählt und es hat eine spannende Geschichte. Also diese Glasperlen, diese Glaskunst als Aufhänger zu nehmen, um eine schöne Geschichte zu erzählen, fand ich super.
Also, Das Geheimnis der Glasmacherin von Tracy Chevalier, übersetzt von Claudia Feldmann, 464 Seiten, erschien bei Atlantik für 25 Euro. Hast du noch...
Ich habe das schon aufgegessen.
Ja, ich habe noch mehr. Ich hatte ja ein ganzes Blech gemacht.
Die sind wirklich sehr lecker.
Sind auch so fluffig, ne?
Ja, kann man denn nicht auch mal eine literarische Vorspeise wiederholen, beziehungsweise als Hauptgang, also irgendwas verstetigen, also dass wir sozusagen vor der Vorspeise
immer Zimtschnecken haben.
Oder in jeder Folge eine Figa oder so.
Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Würdest du denn ab und zu dann auch mal die Zimtschnecken?
Na klar.
Ah, gut. Ja. Ich gebe dir das Rezept. Das Rezept steht ja in den Shownotes, Daniel, da kannst du es dir direkt rausholen. Apropos historischer Roman, beim Blättern durch die Verlagsvorschauen für den Herbst jetzt, die habe ich mir ja so im Anfang des Sommers oder so angeguckt. Da gucke ich mir immer alle Verlagsvorschauen an. Und da dachte ich, es gibt ein spezielles Untergenre des historischen Romans, das anscheinend im Moment boomt wie nix, wie nie zuvor. Und zwar das Genre Firmendynastien. Also wir haben ja natürlich gelesen Dallmayr.
Ja.
Und von der Autorin Lisa Graf ist jetzt gerade erschienen die Lind-Sprüngli-Saga, zwei Familien, eine Leidenschaft. Dann gibt es das Haus Köln, sozusagen die Haferflocken-Saga.
Mit Doppel-L.
Die Rittersport-Saga. Die Haribo-Saga, erster Band, So schmeckt das Glück. Die Persil-Saga, Blütenweiße Träume. Die Savoy-Saga über dieses Londoner Hotel. KDW, Kaufhaus der Träume.
Viel Träume und viel Glück.
Ja, ich sehe da ein neues Betätigungsfeld auf uns zukommen. Im Februar erscheint was zum Hotel Vier Jahreszeiten. Und jetzt gerade ist erschienen die Lindenterrassen, ein Juwel am Elbstrand über das Hotel Jakob in Blankenese.
Ja, das ist eines der Traditionshotels in Hamburg mit Elbblick und mit einer Lindenterrasse. Deshalb heißt das Buch so. Und Michaela Jari hat jetzt diese Geschichte erzählt. Und die Geschichte ist wirklich interessant und spannend. Es gab nämlich mal einen Zuckerbäcker namens Peridom Burmeister. Der war glücklich verheiratet mit seiner Marie. Und der kommt dann aber tragischerweise bei einem Unfall mit einer Kanone ums Leben, die er auf seiner Terrasse zu stehen hatte. Die Zuckerbäckerwitwe verliebt sich in den Landschaftsgärtner und Hugenotten Daniel Louis Jacques, später Jakob. Das ist eine wahre Geschichte und Michaela Jari hat mit historischen Fakten und mit viel Fantasie eine Liebesgeschichte aus dieser Geschichte gemacht.
Genau, und der Roman Die Lindenterrasse, der wurde neulich in diesem Hotel Jakob vorgestellt. Das ist wirklich, wer es vielleicht nicht kennt, in Hamburg ein sehr bekanntes Hotel in Blankenese, direkt an der Elbchaussee. Eben auch ein ganz altes Gebäude. Und Daniel und ich dachten so, ha, da fahren wir mal hin und gucken uns das an, sprechen mit Michaela Jari. Die soll uns mal erzählen, wie man da eigentlich so vorgeht bei der Recherche zu so historischen Familiendynastie-Sagas. Und nicht nur Michaela Jari war da, sondern auch die Hotelchefin Judith Fuchs-Eckhoff. Und die hat uns gleich aus dem Safe geholt, diesen Original-Kanonensplitter, mit dem Peridom Burmeister ums Leben gekommen ist.
Und die Hoteldirektorin wie so eine Oberzofe von Downton mit weißen Handschuhen. Und sie öffnet vorsichtig eine Schachtel.
Weil das ist schon, ich meine, das ist jetzt wirklich 233 Jahre alt. Also das ist, wie gesagt, der Kanonensplitter. Durch den Peridom Burmeister. Er war ja passionierter Pyrotechniker, nicht nur Zuckerbäcker, sondern auch passionierter Pyrotechniker und hat alle ankommenden Schiffe begrüßt. Und an diesem besagten Sommertag war dann wohl ein bisschen zu viel Stoff drin. Und dann ist er ja leider damit in die Luft geflogen und durch einen Splitter tödlich getroffen worden. Und hat Marie eben mit der Zuckerbäckerei und den Kindern, ja, alleine gelassen.
Der Start des Romans. Heute macht man das friedlicher und mit Musik, mit ein bisschen weiter westlich, mit der Schiffbegrüßungsanlage, mit Musik dann eher.
Ja, aber wir winken ja heute auch noch. Also wir haben ja eine Kanone auf der Terrasse. Ich hoffe, Sie haben die gesehen, ja, die auch immer noch abgefeuert wird, wenn ganz besondere Schiffe kommen.
Wirklich?
Ja, natürlich. Jeder kriegt ein großes Laken in die Hand.
Aber nochmal, zurück zur Kanone. Das heißt, der wird immer noch abgefeuert, ja, trotz der Geschichte, die, ja, Sie hier haben, ja, mit der Kanone.
Aber wir haben einen Pyrotechniker von der Ostsee. Und die
Peridom war auch Pyrotechniker.
Ja, aber das sind jetzt die Profis. Er war nur Hobby-Pyrotechniker.
Und dann haben wir da noch?
Und dann haben wir hier, und das ist wirklich was echt Besonderes, das ist das Kassenbuch, eingenommen von der Wirtschaft, von den Tagen, da es übernommen wurden, also worden von Daniel Louis Jakob. Seine Handschrift.
Aus dem Roman.
Genau.
Wow.
Und da wird tatsächlich dann immer eingetragen, wie viele Gäste auf der Terrasse waren.
Himmelfahrtstag, 2 Personen.
So, und es kann natürlich auch sein, wie das hier so in Hamburg ist. Manchmal regnet das auch, ne? Und dann gibt es auch wunderbare Einträge wie Sonntag, kein Menschen.
Kein Mensch.
Kann auch passieren.
Aber Hochzeit, 50 Personen.
Ja, absolut.
Ja, und diese Geschichte war dann die Grundlage des Romans von Michaela Jari. Und sie hat alles untergebracht, Strandspaziergänge der beiden, also von Marie Burmeister und Jacques an der Elbe. Dann gibt es da noch so einen Konkurrenten, einen übergriffigen Geschäftsmann, der sich die Backstube unter Nagel reißen will. Es gibt Intrigen, es gibt sogar einen Mordkomplott und L'Amour, also alles dabei.
Ja, wir sind dann mit Michaela Jari ein bisschen durch das Hotel geschlendert und sie hat sich erinnert, dass das Haus auch in ihrer eigenen Kindheit eine Rolle gespielt hat. Ihr Vater war ja der bekannte Schlagerkomponist Michael Jari.
Sie hatte ganz große Hits. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Davon geht die Welt nicht unter und so. Und wir wollen niemals auseinandergehen. Also damals in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine große Nummer. Der hatte Kohle. Die wohnten schon auch im feinen Nienstedten.
Natürlich, für jeden Hamburger ist das Jakob, da geht man hin. Und ich bin in den Städten hier eingeschult worden, also schräg gegenüber. Ja, und dadurch war ich am Einschulungstag mit meinen Eltern natürlich hier zum Kaffee und all solche Sachen. Da, wie gesagt, man ging dann dahin.
Dann gehen wir mal raus, würde ich sagen, auf das berühmte Plateau. Und da steht man praktisch direkt fast auf der Elbe, oder?
Ja, man steht fast auf der Elbe.
Man blickt hier, okay, heute blickt man industriescharmäßig auf das große Airbus-Werk gegenüber, auf Finkenwerder.
Aber worauf haben die Leute damals geguckt, dass sie hier so bei Kuchen saßen?
Auf das Dorf Finkenwerder, ja, ne? Und auf eben, ja, wohl eine hügelige Landschaft, also alte Land praktisch. Ne?
Und das ist ja Teil der Geschichte, die Linden waren nicht immer hier. Ist das realistisch oder ist das auch eine Fantasie aus deinem Buch?
Also wie sie hingesetzt wurden, ist Fantasie tatsächlich. Aber Tatsache ist, dass Daniel Louis Jacques Jakob diese Linden hierher gepflanzt hat und gleich im ersten Jahr, in dem er hier war. Also es könnte alles schon so gewesen sein.
Es war ziemlich windig an dem Tag, an dem wir da waren, das, was ein bisschen schade war. Es war auch ziemlich kühl. Dabei war es noch gar nicht so spät im September. Wir hätten uns gerne noch ein bisschen auf die Lindenterrasse gesetzt mit Michaela Jari und der witzigen Hoteldirektorin, die uns so viele coole Geschichten auch erzählt hat. Aber naja, es ist, wie es ist. In Hamburg ist es sehr gerne mal sehr windig und nicht besonders sonnig.
Ja, das war also ein schöner Dienstausflug nach Nienstedten ins Hotel Louis C. Jakob. Und die Kanone steht da tatsächlich noch auf der Lindenterrasse, irre.
Ja, wusste ich auch nicht vorher. Wieder was gelernt. Ich sag's ja, mit historischen Romanen lernt man immer eine Menge.
Michaela Jari, die Lindenterrasse, ein Juwel am Elbstrand, hat 464 Seiten, ist bei Fischer erschienen und kostet 13 Euro.
Und was wollen wir als nächstes lesen, Daniel? Was würdest du sagen von den Sachen, die ich vorhin vorgestellt habe? Haribo, Persil, Rittersport, Haferflocken, Lindsprüngli?
Haferflocken klingt so unsexy und asketisch, dass ich mir da eigentlich einen ganz guten Crisp und Twist vorstellen könnte. Das muss eigentlich gut sein.
Köln-Saga it is.
Und dann haben wir auch mal eine nahrhafte, gesunde literarische Vorspeise.
Das stimmt.
Ja, der nächste historische Roman wartet auf uns. Und unser All-Time-Favorite diese Woche ist auch schon ein echter historischer Klassiker.
Die All-Time-Favorites.
Carlsson vom Dach, einer von vielen Astrid Lindgren-Romanen, in denen Zimtschnecken eine Rolle spielen. Die Geschichte dahinter ist ein bisschen witzig, finde ich. Ich hatte das Buch Carlsson vom Dach in irgendeinem Zusammenhang bei Instagram gepostet und habe dann ganz viele Nachrichten bekommen. Ich glaube, ich habe gefragt, wäre das nicht mal ein All-Time-Favorite? Oder vielleicht habe ich sogar gefragt, lasst uns mal diesen All-Time-Favorite nehmen, dann kann ich endlich Daniel die Zimtschnecken servieren. Und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen und festgestellt, Carlsson polarisiert total. Und das hätte ich gar nicht gedacht.
Ich hatte das Buch auch noch nicht gelesen vorher. Ich kannte es nur aus dem Fernsehen. Da gab es ja diese, glaube ich, 60er, 70er Jahre. Ja,
schreckliche Verfilmung.
Und das fand ich auch immer eher beklemmt und wollte jetzt mal sehen, wie wirkt das Buch auf mich? Worum geht's? Eine kleine, harmlose Familie in Stockholm. Und ich lese mal die ersten Sätze. In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Svantesson. Und dazu gehören ein ganz gewöhnlicher Papa und eine ganz gewöhnliche Mama und drei ganz gewöhnliche Kinder, Birger, Betty und Lillebror. Ich bin überhaupt kein gewöhnlicher Lillebror, sagt Lillebror. Und das ist genau das Thema, darum geht es. Tatsächlich taucht ein ganz ungewöhnlicher Typ in dieser Familie auf. Der wohnt in einem kleinen Haus auf dem Dach, hinterm Schornstein. Und der fliegt an Lillebrors Fenster vorbei mit einem Propeller. Und das ist Carlsson. Und der baut ganz viel Mist bei Lillebror. Der spielt Streiche, macht Sachen kaputt, ist ein richtiger Angeber. Angeblich in allem ist er der Beste. Und wenn was schief geht, die Dampfmaschine explodiert vom Lillebror. Kein Problem, stört keinen großen Geist. Das ist so sein Spruch, das ist das Lebensmotto von Carlsson vom Dach. Und anfangs, ganz interessant, kann nur Lillebror ihn sehen. Ist er etwa nur ein ausgedachter Freund? Das geht dann aber anders weiter. Und Carlsson ist nach eigener Aussage, das ist ein Erwachsener, das ist ein ausgewachsener Mann, der aber klein ist, ein kleinwüchsiger Mann, ein Mann in den allerbesten Jahren, obwohl er eben nicht größer ist als ein Kind. Und die ganze Figur, wie er sich gibt und was er sagt, ist schon ein bisschen gruselig, oder?
Ja, ich erinnere mich, dass ich Carlsson als Kind auch überhaupt nicht mochte, weil ich den so seltsam fand. Und die Vorstellung, dass da so ein mehr oder weniger erwachsener Mann auf dem Dach wohnt und sich mit einem Jungen anfreundet, fand ich auch sehr befremdlich. Ich habe Carlsson erst schätzen gelernt, als ich es meinen Kindern vorgelesen habe. Ich habe das mit großer Freude vorgelesen. Das hat beim Vorlesen nochmal so einen ganz anderen Sound bekommen, hatte ich das Gefühl gehabt. Und wir haben mit allen Bänden von Carlsson vom Dach wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ja, und ich habe ja gesagt, wir haben sehr viele Meinungen von Hörern und Hörerinnen bekommen. Zum Beispiel von Birgit, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo Katharina, wie schön, dass du endlich mal fragst, was an Carlsson vom Dach so toll ist. Er nervt nicht so kolossal wie Pippi. Ich mag Pippi nicht und mochte Pippi nie. Und Carlsson ist so cool mit seinen Zimtschnecken und mit Lillebror und wie er auf seinem Dach wohnt und mit den Propeller. Meine Lieblingsfolge war immer die, wo er diesen, was ist die denn, Kindermädchen, oder? Die bei denen backt im Haus bei Lillebror. Wenn sie der diese Zimtschnecken da wegklauen. Herrlich, ich finde ihn einfach so genial, frech, viel, viel besser als Pippi.
Ja, das sagt Birgit. Guck mal, schön, dass sie auch die Zimtschnecken erwähnt. Das ist nämlich wirklich eine witzige Szene. Ich glaube, das ist gar nicht im ersten Band, sondern in einem weiteren Band, als tatsächlich die Haushälterin Frau Bock von Lillebror und Carlsson nur der Hausbock genannt. Zimtschnecken backt und Lillebror lenkt sie ab und Carlsson klaut die Zimtschnecken. Und Zu hat geschrieben, Carlsson ist eine unserer absoluten Lieblingsfiguren aus allen Lindgren-Büchern. Mina hat auch geschrieben, Carlsson ist toll, weil er so richtig fies und gemein ist und man ständig Mitleid mit Lillebror hat. Aber es gab eben auch Hörerinnen, die völlig entsetzt waren, dass wir Carlsson vom Dach als All-Time-Favorite präsentieren wollen. Zum Beispiel Isa schreibt, Carlsson hat mir als Kind echt körperliches Unwohlsein verursacht. Oha. Ich fand den so schlimm, dreist und unverschämt. Claudia schreibt, ich finde Carlsson so nervig und verstehe immer noch nicht, was uns Astrid Lindgren damit sagen wollte. Und da hätte ich jetzt mal eine Frage an dich, Daniel. Oh. Was ist denn wohl die Metapher dahinter?
Ich muss sagen, ich fand ihn ja auch verstörend und dann habe ich mich gefragt, warum und was wollte Astrid Lindgren damit uns eigentlich sagen? Und ich glaube, dieses Verstörende ist genau der Punkt. Denn Lillebror, das ist ja nur ein Spitzname, das heißt kleiner Bruder, also auf Deutsch. Und der wird ja nie bei seinem Namen Svante genannt. Ich glaube, im ersten Buch taucht es nur einmal auf. Also Lillebror ist eigentlich nur ein blasser 7-jähriger Junge ohne Konturen. Und dann kommt plötzlich das Anarchische, das Fiese, der schlechte Einfluss, die Konturen sozusagen, der Charakter, der ja auch Abgründe hat bei jedem Menschen, kommt angeflogen. Lillebror wird also älter, er wird resilienter, er wird größer und er wird ein bisschen selbstbewusster. Und der erste Satz, den er sagt, ist ja im Buch, ich bin überhaupt kein gewöhnlicher Lillebror. Und meine Deutung, da steckt schon Carlsson drin. Also in diesem Aufgewehren. Ich bin es gar nicht. Also ich bin doch gar nicht der 0815-Junge, sondern ich bin doch wer anders. Und Carlsson kommt nicht aus dem Keller, also nicht das Unterbewusste, sondern er kommt oben vom Dach angeflogen. Also Carlsson,
das Über-Ich
sozusagen. Also, in Wirklichkeit ist es natürlich irgendwie eher das Unterbewusste. Aber Carlsson, so verstehe ich es, gehört zu uns. Und er ist ein Teil von dir, Katharina, und von mir. Und er ist unbequem und befremdlich. Aber so sind wir ja auch in unseren Abgründen. Und ich würde schon so sagen, das ist ein Teil, der zu unserem Leben dazugehört.
Das hast du so schön gesagt. Und es ist ja einfach lustig. Du fandest es doch auch lustig bei mir.
Ich fand es lustig, aber der Typ ist natürlich irgendwie eine Plage. So, aber hättest du den gern als Freund gehabt?
Auf gar keinen Fall. Und ich habe schon immer gedacht, ich hätte den sofort hochkant wieder rausgeschmissen. Aber na klar, Lillebror braucht den natürlich, um dieses Selbstbewusstsein zu kriegen. Und der macht den ja eben auch stärker. Genau. Der ist zwar fies zu Lillebror, aber Carlsson denkt sich halt auch diverse seltsame Sachen aus, die sich Lillebror nie getraut hätte. Und mit Carlsson im Hintergrund traut er sich und macht das dann und merkt auch, dass er eine ganz andere Position auch in der Familie dadurch bekommt. Und das ist schon ganz cool. Ich frage mich, ob man heutzutage noch ein Buch schreiben könnte, wo ein Mann in mittelalten Jahren sich mit einem 7-Jährigen anfreundet und bei dem im Zimmer rumhängt.
Alleine, ohne Aufsicht. Natürlich vielleicht würde das nicht gehen. Also es geht, glaube ich, nur mit diesem Filter, dass es ein Klassiker ist und dass es in einer anderen Zeit tatsächlich geschrieben wurde.
Ich glaube auch. Gera hat geschrieben, das fand ich sehr lustig. Sie mag Carlsson, weil er eine großartige Einstellung zum Leben hat. Das stört keinen großen Geist. Das ist ja dieses berühmte Zitat von Carlsson. Sagt sie sich auch immer wieder mal, wenn sie die Fenster nicht geputzt hat. Das ist doch eigentlich ganz schön. Also Carlsson vom Dach, lohnt ein Wiederlesen, lohnt ein Vorlesen, selbst wenn man ihn als Kind ein bisschen seltsam und unheimlich fand. Ist ja auch toll, dann mit den Kindern beim Vorlesen darüber zu reden. Mhm. Das ist ja dann auch mal interessant, was die dann so sagen und sich darüber ein bisschen auszutauschen. Carlsson vom Dach von Astrid Lindgren, übersetzt von Thyra Dorenburg, erschien bei Oetinger, 160 Seiten. So, und nun kommen wir auf die Zielgerade.
Finale.
Das Quiz.
Willst du anfangen?
Ist dein Kaffee noch warm?
Der Kaffee ist leer vor allen Dingen.
Ah, das ist gut, das höre ich gern, das höre ich gern. Ich fange an. Kategorie literarische Adressen. Lange nicht gehabt. Pineapple Street, diese Straße in den Brooklyn Heights, diesem noblen Wohnviertel aus dem Roman von Jenny Jackson. Die gibt es ja wirklich, die Straße, ja. Pineapple Street. Welcher berühmte Autor hat direkt um die Ecke gewohnt in der Willow Street 70? Du müsstest es eigentlich wissen, weil du ja das Buch gelesen hast. Kommt
ja, ich habe auch eine Ahnung, es klingelt, aber professionell, wie du wirst, wirst du ja wohl ein Multiple Choice vorbereitet haben.
Ja. War es A, Paul Auster, B, Truman Capote?
Ding, 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 es ist Truman Capote.
Ah, ja, okay.
Genau. Ja, der hat ja, das kam ja in dem Buch vor, er hat da um die Ecke gewohnt, da hat er doch Frühstück bei Tiffany geschrieben.
Genau. Berühmtes Haus, pilgern immer noch Truman Capote-Fans hin. Ist auch ein sehr, sehr schönes Haus. Ich glaube, nicht ganz so schön wie das von Familie Stockton, weil das ja so ein Kalksteinhaus ist und das von Truman Capote ist so klinkerartig, aber auch sehr, sehr schön.
Katharina, apropos St. Cuthbert, apropos Heilige. Manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind zum Katholizismus konvertiert. Die waren vorher was anderes. Nenn dir drei Namen. Wer ist nicht konvertiert? John Fosse, Graham Greene oder Heinrich Mann?
Nicht zum Katholizismus konvertiert. Pff, was soll ich das denn wissen? Also ich würde mal sagen, also keine Ahnung. Bei Heinrich Mann würde ich denken, bestimmt Erzprotestant aus Lübeck. Ich sag mal Heinrich Mann.
Das stimmt.
Echt?
Das stimmt, ja. Graham Greene ist 1926 konvertiert, er war 22, er war eigentlich Anglikaner und da konnte er dann eine Katholikin heiraten. Damals war das ja noch so, dass man das irgendwie machen musste. Die haben sich zwar getrennt, er blieb aber Katholik und ist aber immer ein ganz großer Kritiker der Amtskirche geblieben. Und John Fosse, der war Lutheraner in Norwegen, war Quäker sogar eine Zeit lang und ist dann auch zum Katholizismus konvertiert, der Literaturnobelpreisträger. Und Heinrich Mann ist Heinrich Mann.
Ja. Katholik. Hätte er nicht gemacht, ne? Sage ich doch. Ich habe nochmal literarische Adressen. In einem Astrid Lindgren-Buch spielt eine Straße eine titelgebende Rolle, also eine literarische Adresse. Wie heißt die Straße? Kennst du ad hoc ein Astrid Lindgren-Buch, in dem eine Straße im Titel vorkommt?
Nein, leider nicht. Da brauche ich auch mal Multiple Choice.
Heißt die Straße A Unsinnweg, B Lügenallee oder C Krachmacherstraße?
Ich glaube ja, also es muss ja auch gut klingen, ja. Und ich würde sagen, Krachmacherstraße hat so viel poetische Wucht, dass ich dazu neigen würde.
Das ist richtig. Aber kennst du Lotte aus der Krachmacherstraße?
Nein.
Nein, wirklich
nein,
nicht.
Nein.
Muss sofort als All-Time-Favorite herkommen.
Okay.
Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
Was ist denn da zu
essen? Pfannkuchen zum Beispiel,
ja.
Erinnere ich mich.
Ist gekauft.
Ja, machen wir. Müssen ein bisschen Abstand wahren, damit wir nicht zu viel Astrid Lindgren hintereinander haben. Die Straße heißt eigentlich in Wirklichkeit Krugmacherstraße. Mhm. Und Lottas Vater hat sie aber umgetauft in Krachmacherstraße, weil die drei Kinder so viel Krach machen, dass er meinte, das passt viel besser.
Krugmacherstraße. Katharina, welchen historischen Roman gibt es nicht? Der Duft von Zimt, die Geschichte des Franzbrötchens, die Wachsmalerin über Madame Tussaud oder das Geheimnis von Mandel und Rosenwasser, die Niederegger Marzipansaga.
Herrliche Frage, fast wie die kleine Frage, sehr schön, sehr gute Idee. Da ich mich ja sehr viel mit diesem Universum beschäftigt habe, also zumindest äußerlich, also ich habe es nicht alles gelesen, glaube ich es zu wissen, dass es die auf jeden Fall diese Zimtbrötchensache gibt und auch die Wachsmalerin kommt mir bekannt vor, aber Niederegger habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Das stimmt. Der Duft von Zimt ist von Rebecca Eder und die Wachsmalerin über Madame Tussauds ist von Sabine Weiß und Niederegger könnten wir schreiben.
Ich wollte gerade sagen, wer, wenn nicht du, sollte diesen Roman schreiben? Ich sehe drei Teile, die Niederegger-Dynastie oder, vielleicht können wir so das in Kurzform auch mal, so die kurze Form. Einfach mal mit der Form experimentieren.
Ja, genau. Wie Cuddy, wie Benjamin Myers.
Genau. Und
wir, mal
die
kurz
kurze,
so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen artsy. So.
Niederegger-Broschüre.
Was mittelalterlich literarisch anspruchsvoll ist.
Der Roman als Broschüre.
Nach Walter Mörs, das war ja kein ungeteilter Erfolg, diese Bestseller-Challenge, gehen wir jetzt mit großen Schritten in die nächste Folge.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Ich lose für Jan und Daniel aus für die nächste Folge. Mal sehen, was ich für euch habe, ob es wieder ein Splatter ist. Tada, tada, tada. Ruth Maria Thomas, die schönste Version. Habe ich schon gelesen.
Und? Erster Spoiler?
Erster Spoiler. Ich war ein bisschen enttäuscht.
Oh. Ein Buch in einem Satz.
Aber es, nee, kann ich nicht. Oh Gott, ich habe so viel gelesen. Ich kann mich nicht mal, also, ich muss mal ganz lange nachdenken, worum es überhaupt
worum
geht.
Es gibt nur ein vages Gefühl der Enttäuschung.
Es ist nur ein vages Gefühl von einer Frau. Gewalt gegen Frauen und woher das wohl kommt. Fängt an mit einer Frau, die ihren Freund verlässt, weil er gewalttätig gegen sie geworden ist. Und dann wird so ein bisschen rückblickend erzählt, wo sie auch schon in der Vergangenheit Gewalt erlebt hat. Oder kann ja auch seelische Gewalt sein zum Beispiel. Stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, steht nicht auf der Shortlist.
Aber auf unserer Shortlist steht es jetzt drin, ist unser neuer Bestseller. Wenn ihr mitlesen möchtet, schreibt uns doch, wie ihr das Buch findet, an eatreadsleep@ndr.de. Ja, und an diese Adresse könnt ihr auch all eure All-Time-Favorite-Vorschläge schicken. Vielen Dank auch für die vielen Vorschläge in Sachen Gedichte. Jan und ich möchten ja ein Gedicht, höchstens 4 Strophen in Klammern, auswendig lernen. Bis Weihnachten ist schon einiges da. Wir sind jetzt im finalen Abstimmungsprozess.
Ich bin sehr gespannt. Ich muss ja nichts auswendig lernen. Ich bin nicht beteiligt an dieser Sache.
Du bist Publikum.
Ich bin Publikum, okay. Ja, ansonsten habt ihr hoffentlich längst den Podcast in der ARD Audiothek abonniert, dann verpasst ihr nämlich keine Folge und den Newsletter. Dann könnt ihr nämlich zum Beispiel ein Foto von unserem neuen Studio sehen.
Es ist so schön hier. Es ist ganz anders. Hört man eigentlich einen Unterschied?
Ja, das könnt ihr uns mal schreiben. Hört man einen Unterschied zu vorher? Hoffentlich, wenn dann zum Positiven. Das soll eigentlich kuscheliger klingen.
Wohnzimmeriger, ja.
Klingt es wohnzimmeriger? Bitte schreibt uns. eatreadsleep@ndr.de. Klingt unser neues Studio so schön, wie es ist?
Ich bin ja froh, dass das Studio noch steht. Die Mikrowellenaktion, kein Feuer, kein Feueralarm. Wir haben mehrere Zimtschnecken gegessen. Der Kaffee war super. Mega.
Könntest du jetzt zum Abschluss noch ein Brause-UFO essen?
Ja, Brause-UFO ist nicht so meins.
Nee, musst du nicht. Dann zwingst dir nicht rein, bitte.
Nein, zwing dir kein Brause-UFO.
Nein, bitte nicht.
Ich nehme jetzt aber noch so ein Mint-Bonbon.
Mhm. Ja, das ist so ein bisschen oldschool, ne? Diese Mint-Bonbon.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja auch so einen leichten Retro-Charme. Mhm.
Es hat einen totalen
Retro. Hast du dein Deko-Händchen hier mal spielen
Absolut.
Lassen, ne? Jetzt zerbeiße ich's.
Lecker, lecker, lecker.
Eat, Read, Sleep.
Und hier wie immer unser Podcast-Tipp für euch. Habt ihr schon mal von Black Bookstagram gehört? Ja, unter dem Hashtag findet man bei Instagram alles zum Thema schwarze Literatur. Und um Black Bookstagram geht es in der neuen Folge des Podcasts Deep Doku. Genauer gesagt geht's um Mina, das ist eine Bookstagrammerin, die sich mit dem Thema beschäftigt. Die 23-Jährige ist in Ghana und in Deutschland aufgewachsen und hat irgendwann festgestellt, dass sie sich in den meisten Büchern, die zum deutschen Lesekanon gehören, nicht wiederfindet. Und auf ihrem Instagram-Account stellt Mina deshalb ganz bewusst schwarze Literatur vor. Mehr dazu in der neuen Folge von Deep Doku in der ARD Audiothek und den Link dazu gibt's natürlich in unseren Shownotes.